Gott hat jeden Einzelnen erwählt, bestimmt zum ewigen Leben. Jeder Einzelne. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wir sind alle erwählt von Gott für das ewige Leben. Ob wir diese Erwählung annehmen, ist eine andere Frage. Aber von Gott aus sind wir erwählt. Und Erwählung ist ein Gnadenakt, ohne Verdienst, ohne Leistung, ohne Vorleistung und einfach hab ewiges Leben für dich da. Nimm's, wenn es gebrauchen kannst, mach was da draus. In 5. Mose Kapitel 7, Vers 7 ist eine Stelle, die ich zum Eingang lesen möchte. Da heißt es nicht, weil ihr mehr wert, gerade was Erwählung anbelangt, oder dass ihr besser wert als andere Völker, also Israel, hat der Herr sich euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid das Geringste unter den Völkern. Ihr seid das auserwählte Volk. Ihr. Also obwohl ihr die Kleinsten, die Ärmsten, die Schwächsten, die Dümmsten, die Einfachsten, die Ungelehrtesten, euch hat Gott erwählt. Die Erwählung, das ist Bestimmung. Gott hat genau das erwählt, was nichts ist vor dieser Welt, auf das er zunichte mache, was etwas ist. So einfache Leute. Das war für Paulus ein ganz großes Problem. Wo sind die Theologen, die Philosophen, die Weisen, die Griechen, die Gebildeten jener Zeit, die Mächtigen, die Starken? Nur das einfache Fußvolk war, was von Gott erwählt worden ist. In Lukas Kapitel 6 noch ein paar Gedanken so über Erwählung. Ich bin überrascht, wer alles von Gott bestimmt und erwählt worden ist. In Lukas Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, und es geschah an diesen Tagen, da ging Jesus auf einen Berg hinaus, und um zu beten, und verbrachte eine ganze Nacht dort. Und als der Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich herbei und er nannte sie Apostel. Jesus hat seine Jünger, diese 12 insbesondere, zu sich gerufen, und nach dem Gebet dort oben, im Gebet, hat er gesagt, du bist mein Apostel, du bist mein Jünger. Ich will aus euch Menschenfischer machen. Und jetzt sind wir schon bei der ersten Bestimmung. Wozu bin ich bestimmt? Ich bin bestimmt, die Apostel damals waren bestimmt, waren erwählt, Menschenfischer zu sein. Menschen zu fangen, aber nicht mit Gewalt und mit Tricks, sondern auf ganz unkonventionelle Art und Weise, indem wir Gott gehorchen. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, kennen wir ja diese Geschichte von Petrus. Und dann wirft das Netz aus auf die andere Seite und du wirst einen großen Fang machen, also Menschenfischer. Und dann sandte Jesus seine Jünger in alle Welt hinaus und so sollt meine Zeugen sein. Das ist unsere Erwählung, Menschen zum Herrn zu führen, Menschen zu Gott zu bringen, Menschen zum Glauben zu bringen, Menschen das Reich Gottes zu bringen und die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Das ist unsere Berufung, also unsere Bestimmung. Die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Dann die Gemeinde ist Gottes Erwählung. Also Gott hat die Gemeinde bestimmt. Und es gibt so viele Gemeinden, aber jede Gemeinde hat einen ganz bestimmten Auftrag. Jede Gemeinde hat eine ganz bestimmte Sendung von Gott her. Wir sehen die 7 Gemeinden in der Offenbarung. Und jede Gemeinde hat auch bestimmte Probleme gehabt. Aber hier, Epheser Kapitel 1, Vers 3 und 4. Paulus dankt Gott und sagt, gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ist interessant, das ist aber auch die Rüsttage. Wir werden uns unterhalten über den Segen in der Himmelswelt. Nicht die Segnungen allein hier auf dieser Erde. Es mag gut sein und wunderbar sein, dass du genug zu essen hast und genug zu trinken hast, Dach über dem Kopf hast. Aber es gibt noch viel mehr als nur Dach über dem Kopf. Es gibt Himmelswelten. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt hat er uns gesegnet, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Also wir sind vor Grundlegung der Welt, noch bevor irgendetwas passierte, etwas gab, von Gott auserwählt, von Gott bestimmt. Gott sagte, ich brauche so und so viele Professoren, ich brauche so und so viele Prediger, ich brauche so und so viele Diener, ich brauche so und so viel, was weiß ich, so, und hat die Zahl festgelegt, ich brauche so und so viel und so viel müssen kommen und so viel werden kommen und die Erde bringe hervor. Und dann kamen die verschiedenen Ämter, Sachen und so weiter. Und es gibt 12 Bibelstellen, ganz besonders im Neuen Testament, wo es gesagt wird, die Gemeinde ist das Auserwählte Gottes hier auf dieser Erde, die Gemeinde Jesu. Und jetzt halte ich fest, in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 21, und Paulus sagt, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engel. Engel sind auch auserwählt. Also es gibt also Engel, die dahin gegeben sind, das ist Teufel und sein ganzer Anhang, die ganzen Dämonen. Und dann gibt es auserwählte Engel, die Seraphim und Cherubim und so weiter. Auch die Engel haben bestimmte Funktionen. Nicht jeder Engel hat die gleiche Aufgabe. Jeder von uns hat einen Engel Gottes, der uns zur Seite gestellt wurde, der uns begleitet. Und zwar von der Stunde unseres Empfängnisses bis, oder eigentlich noch viel früher, noch vor Grundlegung der Welt, bis wir oben sind. Und ich habe nirgendwo eine Stelle gelesen, wo mein Schutzengel mich verlässt. Mein Schutzengel bleibt bei mir, solange ich lebe. Und darüber hinaus ist er immer noch da. So, dieser Schutzengel, du wunderst dich manchmal, woher kommen die ganzen Träume her? Göttliche Träume. Die kommen nicht vom Heiligen Geist, gewiss auch manchmal vom Heiligen Geist. Aber die Engel sind die Soufflöse Gottes, die sagen, kommt und das steht an. Die sind die Botschafter Gottes, die uns die Botschaft von jenseits nach diesseits bringen, die auserwählten Engel. Und jeder Auserwählte hat seinen Engel. Heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir, sagt Paulus. So, 1. Timotheus 5, 21, die Engel. Und dann in Lukas Kapitel 9, Vers 35, und es geschah eine Stimme vom Himmel aus der Wolke und sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn. Also Jesus war auch der Auserwählte Gottes. Und ich komme nachher darauf zu sprechen, auch Jesus hatte eine ganz bestimmte Funktion. Jesus war nicht alles. Deshalb sagte er, es ist gut, dass ich weggehe, denn nach mir kommt ein anderer, ein besserer, der Tröster. Und der wird bei euch bleiben ewiglich. Jesus hat eine Funktion gehabt und das war, dich und mich zu erlösen. Das war die einzige Aufgabe, die Jesus hier auf dieser Erde hatte. Und deshalb hat er sich nicht mit allen Dingen, anderen Dingen verzettelt und sich mit anderen Dingen verausgabt, sondern er hat ganz gezielt das Kreuz vor sich gesehen, denn wir, und die Erlösung und die Erfüllung des Gesetzes gesehen. Und als er dann am Kreuz alles getan hat, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Dieser Auftrag, den der Vater vorgesehen hatte für ihn, er war ja Mensch. Als Mensch kam er auf diese Erde. Gott, Mensch, war er als Mensch. Seine Bestimmung war die Erlösung. Dies ist mein auserwählter Sohn. Also auch Jesus war ein Auserwählter, ein Bestimmter. Denn wir sehen ja später als, oder was heißt später, als Jesus im Tempel dargebracht wird, dann kommt der Simeon und sagt, dieser ist ein von Gott Auserwählter. An ihm werden sich viele stoßen, zu Fall kommen in Israel und auch auferstehen an diesem Jesus. Jesus wurde also bestimmt, an dem sich viele stoßen, zugrunde gehen, sich ruinieren, sich zerstören und gleichzeitig auf der anderen Seite aufstehen zum ewigen Leben. Also Jesus ist gesetzt worden zum Fall. Das gleiche lesen wir auch von Paulus. Dies ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Auch wenn er nicht den Weg Gottes ging, auch wenn er nicht für den Herrn am Anfang arbeitete, sogar noch gegen Gott arbeitete, im Mutterleib hast du mich zubereitet, ein auserwähltes Werkzeug. So, Gottes Plan beginnt nicht mit meiner Bekehrung, sondern Gottes Plan war schon vor Grundlegung der Welt festgeschrieben. Jetzt heißt es festmachen. Die Bibel spricht unsere Berufung, unsere Bestimmung festmachen. Die Bestimmung taugt nichts, nützt nichts, wenn die Bestimmung nicht festgemacht wird, realisiert oder verwirklicht wird. Die Auserwählten, die von Gott bestimmten und die Auserwählung festmachen, die haben eine ganz interessante Bedeutung, an denen ist Gott sehr interessiert. Deshalb ist es so wichtig, dass ich weiß, ich bin ein von Gott Bestimmter an diesem Platz. Und das ist meine Position. Hier hat Gott mich hingestellt und niemand anders kann diese Aufgabe ausfüllen oder erfüllen als nur ich. Wir haben von Gott eine Bestimmung und in der Bibel heißt es, um der Auserwählten willen will Gott sogar die Zeit verkürzen. Und Gott schafft Recht, den Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen und schreien. Also die Bestimmten, also wenn jemand in seiner Bestimmung drinsteht, muss er sich bewähren. Also in der Bestimmung geschieht durch die Bewährung, wird dann festgemacht, dann schafft Gott Recht seinen Auserwählten. Gibt, was sie brauchen, was nötig ist für den Dienst. Wenn Gott dich bestimmt hat für die Aufgabe, dann kannst du das. Wenn Gott dich nicht bestimmt hat, dann lass die Finger weg. Deshalb sagt auch die Bibel, niemand greift in ein fremdes Amt. Was ihn nichts angeht, soll er auch nicht versuchen. Stell dir mal vor, ich würde jetzt versuchen, was weiß ich, Mozart zu werden. Oder sonst was. Das wäre nicht meine Berufung. Aber meine Berufung ist ganz was anderes. Johannes Matthäus zu sein, in meiner Berufung sollte ich drin lassen. Also in dieser Berufung bleiben und diese Berufung verfeinern, vervollkommen. In Römer Kapitel 8, Vers 30 heißt es, welche er berufen hat, die hat er auch verordnet, die hat er auch gerecht gemacht. Welche aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Also Gott ist es, der dann beruft, verordnet, das durchführt, alles zusammenfügt, was nötig ist. Die Auserwählten, die beschützt er, über die Auserwählten bewacht er. Also da kann kommen, was da will. Der Auserwählte kommt immer durch, der Bestimmte, der von Gott dazu bestimmt ist, der wird es immer schaffen. Denn Jesus sagt, niemand, oder auch die Bibel sagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen können, diese Auserwählten. Was ist deine Bestimmung? Denk drüber nach. Was denkst du? Wozu bist du geschaffen? Wozu bist du geboren? Als Frau vielleicht, um Kinder zu kriegen? Gewiss, eine Sache. Mutter zu sein, eine Sache. Ehefrau zu sein, eine Sache. Oder Mann, dass du das tägliche Brot verdienst, Familie unterstützt, für die Familie da bist, auch eine Möglichkeit, eine Sache, wozu du da bist. Wozu hat Gott uns gerufen? Was ist unsere Berufung? Wer und was hat uns bestimmt? Auch eine andere wichtige Frage. Denn wir können nicht einfach sagen, ich bin ein Berufener. Von wem? Wer schickt dich? Wer steht hinter dir? Wer gibt dir Rückendeckung? Was ist deine Bestimmung? In wessen Auftrag handelst du, wenn du handelst? Wenn du Kranke heilst? Wer gibt dir die Autorität, Dämonen auszutreiben? In welcher Vollmacht tust du das? Wessen Bedingungen erfüllst du? Denk drüber nach. Wer hat dich ermächtigt oder bevollmächtigt? Wessen Sprachrohr bin ich, bist du? Bei wem hast du das, was du hast? Ist es direkt von Gott als eine Offenbarung geschenkt worden? Und wem sind wir dann hinterher Rechenschaft schuldig? Wem müssen wir verantworten, das, was wir getan und nicht getan haben? Denn von der Beantwortung der Frage nach unserer Bestimmung hängt so viel ab. Eigentlich die Ewigkeit hängt davon ab. Denn wir werden über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen eines Tages. Wenn Gott dein Leben nicht bestimmt, setz mal voraus, wenn du so aus deinem eigenen Gutdünken herauslebst, ohne Erwählung oder falsch verstandene Erwählung, falsch verstandene Bestimmung, ich bin dazu bestimmt und du bist es nicht. Und daraus kommen manchmal katastrophale Folgen. Wenn jemand sagt, ich bin dazu bestimmt und er ist nicht bestimmt, dann gibt es Krisen, Konflikte und Spannungen. Das werden wir auch dann in den nächsten Tagen uns damit beschäftigen. Menschen, die nicht in ihrer Berufung sind, die machen Probleme. Egal wo sie hingehen, egal was sie machen, egal was sie anfassen, die machen nur Probleme. Da ist alles falsch bei den Falschen, die also nicht in ihrer Berufung sind. Denn das, was Gott hineingelegt hat, das will er von uns haben. Und mancher ist ein guter Organist und mancher ein guter Organisator. So, da liegt nur manchmal eine ganz kleine Differenz, nur ein Punkt oder ein Komma oder ein Buchstabe liegt dazwischen und das gibt schon einen ganz anderen Sound. Falsch verstandene Erwählung endet immer in einer Katastrophe. So, wenn eine Ehefrau denkt, sie wäre der Boss des Hauses und der Mann nicht die Position als der Priester des Hauses einnimmt, dann gibt es Katastrophen, weil Gott hat bestimmt Mann, Frau, Kind. Das ist diese göttliche Hierarchie, göttliche Ordnung, ob das einem passt oder nicht und ob die Eva Herrmann das glaubt oder nicht glaubt oder was sie darüber sagt oder schreibt, spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall, Gott hat es so gewollt, nicht irgendjemand. Und deshalb richtig verstandene Bestimmung. Wozu hat Gott mich bestimmt? Viele Krankheiten kommen auch daraus, weil viele Menschen nicht in ihrer Bestimmung sind. Sie versuchen, Antilope zu sein und derweil hat Gott sie als Schnecke geschaffen. Und umgekehrt, sie versuchen Schnecke zu sein und sind derweil Antilopen, sollten viel schneller rennen und werden unterwegs erschossen, weil sie Schnecken sind. Alles nur im Schneckentempo machen. Also ist es so wichtig, dass ich weiß, wer und was ich bin, was ist mein Charisma, was ist meine Vision, was ist meine Aufgabe, wo will Gott mich haben. Zuerst mal ein paar grundsätzliche Sachen. Du bist zur Welt gekommen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, mich hat niemand gefragt, willst du geboren werden oder nicht? Dich wahrscheinlich auch niemand. Wir sind also gegen unseren Willen erschaffen, erzeugt worden. Wir leben auch eigentlich gegen unseren Willen. Mich hat niemand gefragt, willst du in Deutschland leben? Oder in Amerika? Oder sonst wo auf der Welt? Ich würde vielleicht leben, da wo es schön warm ist und wo es Weintrauben einem in den Mund wachsen. Schlaraffenland, aber mich hat niemand gefragt, hier, willst du hier in dieser Gegend leben? Und auch das Ende meines Lebens habe ich nicht in der Hand. Ob ich will oder nicht, ich werde sterben müssen. Niemand fragt mich, willst du sterben? Ich glaube nicht, dass ich sterben möchte. Zumindest nicht freiwillig. So, wir werden nicht gefragt beim Geborenwerden, beim Leben und beim Sterben. Gegen unseren Willen werden wir auch gerichtet. Mich fragt auch niemand, oder wird auch niemand fragen, und keiner wird gefragt, möchtest du zum Thron Gottes kommen und sein Urteil hören? Wir werden vor dem Thron Gottes gerufen. Plötzlich werden die Gräber sich öffnen, die Toten werden in Christus auferstehen. Wir werden, das ist unsere Bestimmung. Da können wir nicht entgehen. Und ich habe eigentlich festgestellt, und ich bin nicht, dass ich jetzt depressiv jetzt werde, alles, was in meinem und unserem Leben passiert, passiert gegen unseren Willen. Sei ganz ehrlich, passiert alles. Du lebst gegen deinen Willen, du kannst nichts verhindern, selbst wenn du möchtest, du kannst vielleicht ein bisschen deichseln und dirigieren, aber verhindern kannst du es nicht. Es geschieht mehr oder weniger automatisch. In der Bibel heißt es so, wie das Same in den Boden fällt und es wächst von selbst. Wenn der Boden richtig ist, wird der Same seine Frucht bringen und wird Resultate bringen. Deshalb heißt es auch, wenn wir im richtigen Format sind, auf der richtigen Basis liegen, wird das, was Gott mit seiner Bestimmung in unser Leben hineingelegt hat, wird es sehr produktiv, sehr nützlich, sehr gewinnbringend sein. Wenn nicht, Vögel werden es fressen. Bild vom vielfältigen Acker. Also, alles geschieht gegen unseren Willen. Geschieht automatisch von selbst. Von selbst werde ich alt. Von selbst werde ich schwach. Von selbst werde ich hungrig. Von selbst. Alles von selbst, Leute. Das ist so etwas Schreckliches. Ich kann nichts dazu tun. Ich kann zwar mich korrigieren und streng, ich faste jetzt und streng mich an. Ich kann das. Kann also nur ein bisschen diese Umstände beeinflussen. Aber ich kann das Essen nicht abschaffen. Wie viel Geld würde ich sparen, wenn ich mir das Essen abgewöhnen würde? So. Wer und was bestimmt mein Leben? Wir sind bestimmt. Wir werden absolut bestimmt, also wir werden, du kannst nicht entfliehen der Sache, das ist also fast depressiv. Aber wer und was bestimmt mich? Manche Leute glauben, die Sterne würden einen bestimmen. Oder irgendwelche Energien unterm Bett, oder Kupfer und Zink und Blei und andere Metalle. Andere werden von Menschen bestimmt, fremden Menschen. Also die werden einfach dirigiert, mach das so, mach das so, mach das so. Mach das so. Du hast so ein schönes Traktat oder Bild gefunden. Ich diene allen und wer dient mir? Ich folge allen und wer folgt mir? Ja, ich diene Gott und wer dient mir? So. Ja, okay, du dienst Gott, aber wer dient dir? Genau das, die gleiche Frage. Also ich bin für andere da, aber wer ist für mich da? Lass uns darüber nachdenken. Von wem werden wir bestimmt? Von Experten, Institutionen, von irgendwelchen Führerbefehl, wir folgen dir. Wir kennen diese Sprüche aus der Vergangenheit. Komplexe bestimmen uns, Ängste. Und natürlich, jetzt gibt's Gott. Inwieweit und inwiefern kann Gott mein und unser Leben bestimmen? Wir sind bestimmt, wir können gegen diese Bestimmung nichts machen. Unser Leben ist bestimmt, und solange werden wir leben, dann erlöscht das Lebenslicht. Aber wie und wo bestimmt Gott mein Leben? Wo hat der diesen Platz, mein Leben, dieses begrenzte Leben, zu bestimmen? Werde ich von Gott bestimmt? Und inwieweit? Inwiefern? Die Frage ist, ehrt mein Leben Gott? Eigentlich, das ist die Frage, die ich jetzt hier stelle. Und wir sind bestimmt. Und wir sind bestimmt zur Ehre Gottes. Wir sind bestimmt zur Anbetung Gottes. Wir sind bestimmt zur Verherrlichung Gottes. Und das ist diese Frage, erfülle ich diese Bestimmung? Ehrt mein Leben Gott? Wir sollen ja die Tugenden Gottes verkündigen. Die Tugenden Gottes. Ehrt mein Leben Gott. Verstärkt mein Leben Gott. Vergrößert mein Leben Gott. Verherrlicht mein Leben Gott. Dann ist Gott auch mein Förderer. Dann steht er auch hinter mir und er begleitet mich, beschützt mich und so weiter. Und Segen, habe ich eines festgestellt, Segen ist Förderung. Gott fördert einen. Lässt gute Noten schreiben, lässt uns Lösungen finden, lässt uns Dinge entdecken. Berufung ist ein Werk Gottes. Gott hat uns bestimmt, wir sind erwählt aus dem Nichts zu etwas. Was ganz Besonderem, zur Ehre Gottes, sodass wir Abglanz seiner Herrlichkeit sind. Wir sind einfach dunkle Kometen, so wie der Mond. Mond hat kein eigenes Licht, aber Mond wird angestrahlt von der Sonne und reflektiert das Licht und Straße. Was würden wir ohne den Mond machen? Die wilden Tiere würden nichts zu fressen finden. Die Fledermäuse würden nicht zurechtkommen. Und manche Verliebte würden überhaupt nichts beim Mondenschein erreichen, wenn es keinen Mondenschein gäbe. So, Mond ist einfach nichts anderes, reflektiert das Licht der Sonne. Hat kein eigenes Licht. Und wir sind auch solche Reflektoren der Herrlichkeit Gottes. Wir geben was wieder. Wir geben was weiter. Von woanders her. Dieser Schicksalsglaube, ich bin also, ja, Zufall. Das ist im Christentum, war im Christentum fremd. Wir sind zu etwas bestimmt. Und zwar nach dem Ratschluss Gottes. Steht immer wieder so in der Bibel so schön. Ratschluss Gottes. Gott hat sich was gedacht, als er mich kreiert hat. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Dort bei der Schöpfung sagte Gott, nachdem er alles gemacht hatte, und lasset uns Menschen machen, uns zum Bilde. Der Ursprung meiner Bestimmung liegt im Herzen Gottes. Also Gott mag mich, er hat mich gewollt und er hat Spaß und Freude an mir. Ich bin das Ebenbild Gottes. Was ist deine Bestimmung? So sein wie Jesus. Gott liebt den Menschen oder die Menschen, weil sie nach dem Bild Gottes gemacht worden ist. Und er möchte recht viele Menschenkinder sehen, Menschenkinder haben. Dir kann geholfen werden und uns wird geholfen. Und wir werden zu unserer Bestimmung hinzukommen, wenn wir entdecken, ich bin ein Ebenbild Gottes, ich bin kein Affe. Und ich stamme auch nicht von Affen. Ich stamme auch nicht vom Schleim irgendwo ab oder von irgendwelcher Ursuppe. Gott hat mich geschaffen und ich bin im Ebenbild Gottes gewollt oder von Gott gewollt. Ich habe ein Stück Gottes in mir und Gottes Herrlichkeit wohnt in mir. Ich bin ein Teil der Gottheit. Ich bin nicht Gott, aber ich bin ein Teil dieser Idee Gottes. Wenn du das entdeckst, die Ebenbildlichkeit Gottes, hast du deine Bestimmung gefunden. Dann wirst du auch ganz anders auftreten, ganz anders reden, dich ganz anders benehmen, ganz anders reagieren. Da wirst du nicht gleich wackelig und zittrig sein, du wirst wie ein Gott auftreten. Und nicht wie ein Waschlappen. Und nicht wie ein Hampelmann. Du wirst wie ein Gott auftreten. Denn wir haben diese Ebenbildlichkeit Gottes. Man traut sich fast das gar nicht zu sagen, weil man denkt, das ist frevelhaft. Die Religion hat Gott verzerrt. Die Religion stellt Gott nicht dar. Die Religion lehrt Angst vor Gott. In Ehrfurcht und so zittern und so weiter. Aber durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater. Und wenn ich Vater sage, das heißt, ich stamme von ihm ab. Ich habe seinen Charakter, sein Wesen, seine Art, seine Natur. Ich bin wie mein Vater. Und Gott ist unser Vater. Beten wir auch im Vater unser. Dürfen wir beten, kann uns niemand verbieten. Unser Vater, mein Vater. Und ich denke, wir brauchen hier Heilung des Vaterbildes, des Gottesbildes und auch des Menschenbildes. Dann kommen wir auch zu diesem wahren Menschenbild. Und wenn wir die Ebenbildlichkeit Gottes entdecken, dann werden wir plötzlich ein paar große Wahrheiten erkennen, unsere Bestimmung und unsere Berufung. Dann sind unsere Versuchungen auch Gottes Versuchung gleichzeitig. Unsere Leiden sind gleichzeitig Gottes Leiden. Unsere Probleme sind dann plötzlich Gottes Probleme und umgekehrt. Meine Probleme, das sind dann seine Probleme. Und unsere Enttäuschungen sind dann auch Gottes Enttäuschungen. Wenn ich diese Ebenbildlichkeit entdeckt habe, herausgefunden habe, ich bin das Ebenbild Gottes. Bin eine Kopie von Gott. Das ist das Original. Ich bin nur eine Kopie. Dann sind unsere Krisen seine Krisen und seine Krisen sind unsere Krisen. Da ist eine Identität da. Und dann hört die Identitätskrise in unserem Leben auf. Dann habe ich mich selbst gefunden, wenn ich Gott und mich in Gott gefunden habe. Dann sind unsere Sorgen seine Sorgen und seine Sorgen sind unsere Sorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Gott liebt uns. Und das ist wieder ein anderer Punkt unserer Bestimmung. Gott liebt uns, weil er in uns seinen Geist gegeben hat. In uns wohnt sein Geist. Deshalb kann Gott uns auch gar nicht hassen. Selbst wenn er es wollte. Er bringt es nicht fertig, dann müsste er sich selber hassen, müsste er sich selber verleugnen, müsste er sich selber ablehnen. Gott, Christus in uns. Gott hat uns etwas verliehen, etwas anvertraut. Sein Geist, sein Wort. Wenn du die Bibel in den Händen hältst, selbst wenn du die Bibel nicht liest, manchmal sind Menschen so stur, sie lesen die Bibel nicht, selbst wenn du die Bibel nur in das Wort Gottes in den Händen hältst, hältst du Gott in den Händen. Verrückt. Natürlich wird es nicht viel bewirken, wenn du nur die Bibel in der Hand hältst. Du musst auch lesen. Aber früher oder später wird das Wort Gottes dein Herz bewegen. Aber selbst wenn du die Bibel in der Hand hältst, hältst du Gottes Wort in der Hand. Und ich gebe dir einen Ratschlag, wenn du nicht weiter nimmst, halt dich an der Bibel fest. Einfach so an dem Buch festhalten. Am Gesetz Gottes dich festhalten. Und irgendwo wird das Wort Gottes wirken. Dein Interesse wecken. Und irgendwo sagst, ja, also ich halte mich an diesem Buch fest. Was soll das? Was steht da drin? Was bringt es mir? Und das, plötzlich, es wird wie ein Schatzkästlein sein. Halt dich zuerst mal am Schatzkästlein fest. Gott hat uns was gegeben, seine Liebe. Die Liebe Gottes umgreift uns sogar im Zorn. Die Liebe Gottes ist so groß, dass Gott es nicht lassen konnte, uns zu lieben, indem er seinen Sohn gab und sagt, ich muss die Menschen retten, koste was es wolle. Also Gott war kein Preis zu hoch, um uns zu retten. Die Liebe Gottes erleben wir ganz besonders bei der Kreuzigung Jesu. Er gab alles, um dich und mich zu retten. Die Liebe Gottes wird durch die Offenbarung erlebt, begriffen. Ich kann das dir nicht erzählen heute. Gott liebt dich. Das muss der Heilige Geist dir zeigen. Und die sagen, guck mal, du bist das Ebenbild Gottes, von Gott gewollt. Gott hat sein Wort dir gegeben. Gott hat alles bereitgestellt. Alles, was du brauchst, alles ist da. Du bist ein Liebling Gottes, geliebter Gottes. Epheser Kapitel 2, Vers 18. Denn durch ihn, Jesus Christus, haben wir beide durch einen Geist Zugang zum Vater. Epheser 2, 18. Du hast Zugang zum Vater, das ist unsere Bestimmung. Und wenn du das nicht nützt, bist du selber schuld. Zugang zum Vater. Kostenlos darfst du Gott anrufen. Ohne Vorwahl. Kannst du mit ihm reden. Wir haben Zugang zum Vater. Was heißt das? Wir haben Zugang zu der Liebe Gottes. Zugang zu seiner Herrlichkeit, zu seinem Reichtum. Zugang zum ewigen Leben. Nicht nur Zugang, sondern Zugriff. Das ist unsere Bestimmung. Zugang, Zugriff. Zugang zu der Fülle. Zum Reichtum Gottes. Du und ich, wir haben Zugang zu der Kraft Gottes. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin schwach, der lügt. Der hat nicht kapiert, um was es geht. Wir haben diese Ebenbildlichkeit Gottes. Ich habe Zugang zu der Kraft und Herrlichkeit und Macht und Sieg und Stärke und Größe und Allmacht des Vaters, meines Vaters. Ihr habt Zugang zu der Herrlichkeit Gottes. Eigentlich darf niemand zu Gott kommen. Gott wohnt in einem Licht, wo kein Mensch beikommt, kein Sterblicher. Aber dank Jesus Christus habe ich Zugang. Und dank des Heiligen Geistes habe ich Zutritt. Der vertritt mich sogar noch dort oben in der Herrlichkeit. Deine Bestimmung, Zugang, tritt her. Deshalb steht in der Bibel, kommt her, ihr Mühseligen und Beladen, ich will euch erquicken. Kommt her. Du bist für den Thron bestimmt. Apostelgeschichte 13, Vers 48, alle kamen zum Glauben, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Also unsere Bestimmung ist ewiges Leben. Meine Bestimmung ist nicht zu sterben und begraben zu werden. Nein, meine Bestimmung ist zur Auferstehung und zur ewigen Herrlichkeit und Seligkeit. Amen. Ist das nicht großartig? Was wäre ich als Mensch, wenn alle sterben, ich sterbe auch und nach mir werden alle sterben und wir hätten keine Hoffnung des ewigen Lebens. Wir sind zum ewigen Leben bestimmt. Unsere Lieben sind nur vorausgegangen und die sind gar nicht so weit weg. Wenn wir in Gott sind, sind wir alle miteinander als große Familie wieder zusammen. Dann kann ich sogar meinen Urgroßvater sehen, den ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Durch Gott, durch Christus, durch den Glauben, durch den Geist. Und die sehen eines Tages mich, meine Urenkel. Ist das nicht herrlich zu wissen? Die Familie Gottes, du und dein ganzes Haus, 1000 Generationen werden gesegnet und zusammengehalten. Das wird doch herrlich sein. Wir sind für den Thron Gottes versammelt, bestimmt. Und da stehen sie alle und Johannes sagt, wo kommen die alle her? Aus der großen Trübsal. Sie haben ihre Kleider hell gemacht. Und weiß, wir sind also dazu berufen und bestimmt, vor dem Thron Gottes zu treten. Gott verfolgt mit unserem Leben einen ganz bestimmten Zweck. Einen ganz bestimmten Zweck. Dieser ewige Ratschluss Gottes. Die Jünger wurden zur Nachfolge bestimmt, erwählt. Komm, folge mir nach. Jeder Einzelne. Also unsere Bestimmung, und das ist die Frage, was ist deine Bestimmung? Nachfolge. Unsere Bestimmung ist, Frucht zu bringen. Jeder Baum ist bestimmt, Frucht zu bringen. Wir haben mal eine Prophetie, da waren wir noch draußen in der Friedrichstraße in unserem Gemeindesaal und da hatten wir eine Prophetie und da hieß es, haltet euch nicht unter Bäumen auf, die keine Frucht bringen. Bitte? die keinen Schatten bringen, keine Frucht bringen. Also jetzt aufgeschrieben wahrscheinlich. Keine Frucht bringen und noch besser keinen Schatten geben. Haltet euch nicht unter Bäume auf, die keinen Schatten, keine Frucht bringen. Eine Bestimmung. Also wir sind bestimmt, um Frucht zu bringen. Und Schatten zu geben, sogar für andere. Die Jünger waren erwählt, bestimmten Dienst, bestimmte Funktion. Sie wurden erwählt, seine Zeugen zu sein. Also bevor Jesus in den Himmel ging, hat er gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und ihr sollt, und immer wenn wir in der Bibel lesen, ihr sollt, dann haben wir eine Bestimmung von Gott. Ihr sollt meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist unser Auftrag, Zeugen zu sein. In Römer 8, 29, wir sind dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Ist das nicht großartig? Dazu sind wir bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Du solltest ein kleiner Jesus sein. Kein falscher, ein echter Jesus. Ein echter Jesus. Wir sind bestimmt, und das ist die große Bestimmung der Kinder Gottes, seinem Sohn gleich zu sein. Er ist der Erstgeborene. Ihm gleich zu sein. Römer 8, was habe ich gesagt? 29. Gott hat alle erwählt, die er auserwählt hat und so weiter und hat dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu sein. Das ist Gottes Plan mit dir und mir. Seinem Sohn gleich zu sein. Lass uns sagen, ich bin erwählt, seinem Sohn gleich zu sein. Wow, großer Auftrag, große Sendung, große Vision. Wenn du keine Vision hast, das stellt alle Visionen in den Schatten, seinem Sohn gleich zu sein. Das stellt alle Offenbarungen in den Schatten, seinem Sohn gleich zu sein. Gott hat dich dazu erwählt. Gott hat mit deinem und mit meinem, mit unserem Leben einen Plan. Auch wenn die Menschen uns links liegen lassen. Ich will ein paar Augenblicke, einen kleinen Exkurs machen. Der Jakob hat zwei Frauen gehabt und noch zwei Nebenfrauen, die ihm Kinder gegeben haben. Da ist die Lea. Die Lea hat blöde Augen gehabt. Was das ist, frag mich nicht, kann sie vielleicht sagen später. Aber hier wird gezeigt, wie Menschen handeln und wie Gott handelt. Und dann in der Hochzeitsnacht, Jakob hat ja für die Rahel gedient, für die hat sie gelebt und er wollte die Rahel haben. Aber was er findet morgens im Bett? Die Lea. Und er sagt, die habe ich ja nicht gewollt. Aber Gott hat gewollt, die Lea. Gott hat die Lea gewollt, dass die Lea die wichtigsten Stammväter im Volke Gottes bringen, dass sie sogar Stammmutter im Leben des Herrn Jesus wird. Gott hat es gewollt. Sie hat Judah und David und alles, die kommen alle aus dem Schoß der Lea. Gott hat die Lea gewollt, auch wenn der Jakob sie abgelehnt hat und sie ihm nicht gefallen hat. Aber es wurde die Hauptfrau Israels, die Lea, die Zurückgesetzte. Und wir sind vielleicht auch zurückgesetzt von Menschen, so wie die Lea. Abgelehnt, blöde Augen und so weiter. Wir werden übersehen. Aber Gott sieht die Lea. Und Gott hat die Lea lieb gehabt. Weißt du, die Lea war nicht diese Dominante, die Aufsässige oder die Aufdringliche oder die Heiße. Sie war ruhig, sanft und so weiter. Und sie war die Ungeliebte, aber doch von Gott Geliebte. Du siehst also, was Bestimmung ist. Ungeliebte, abgelehnte Menschen. Und achte nicht darauf, was die Menschen sagen, was der Jakob sagt. Die Rahel, die hat größte Probleme mit ihrem Sohn gehabt. Josef wurde verkauft, ist so viel Herzeleid durch die Rahel in die Familie gekommen. Und bei der Geburt von Benjamin, ihrem zweiten Sohn, den sie hatte, starb sie. Sie hat es nicht überlebt. Also die Rahel, äußerlich so schön, äußerlich die Geliebte, menschlich die Geliebte, aber die Bestimmung von Gott war Lea. Und du siehst, Jakob dient noch 7 weitere Jahre, um die Rahel zu erwerben, kümmert sich nicht um die Lea. Und so viele Menschen kümmern sich nicht um die Bestimmten, die von Gott erwählten, die lassen die links liegen. Blöd. Oder passt nicht und so weiter. Und die Rahel, die musste mit dem Liebesapfel und so weiter werben und die Liebe. Lea hat es nicht gehabt, nicht nötig gehabt, um schwanger zu werden, Kinder zu gebären und Stammväter für Israel zu liefern. Aber die Rahel musste dann diesen Wettkampf führen und versuchen, alles dran zu setzen, dass ich ja so viel wie möglich dem Jakob Freude mache. Und hat doch nicht das erreicht, was sie erreichen wollte, hat Herzleid bereitet. Jakob war blind für die wahre Liebe. Jakob war blind für die Wahrheit, hat nicht erkannt. Der natürliche Mensch der materialistische Mensch erkennt nicht die wahre Bestimmung eines Menschen. Er hat nicht erkannt, Lea ist die Mutter Israels. Lea, die Segenslinie, über sie geht die Segenslinie weiter, nicht über Rahel. Lea ist die Verletzte, die Zurückgesetzte, die Verachtete, aber Gott hat einen Plan mit ihr. Das Mauerblümchen benutzt Gott, die Lea, das Mauerblümchen. Und sie macht Geschichte, sie schreibt Geschichte Israels, nicht die Rahel und ihre Kinder. Rahel hat eine andere Bestimmung gehabt als Lea. Und so hat jeder seine eigene Bestimmung. Die Lea muss durch Herzeleid gehen. Durch sehr viel Herzeleid, auch in der Familie. Ich muss vorstellen, wie viel Herzeleid es war, als der Josef in Ägypten war. Und dann der Benjamin, die Geburt des Benjamins, das hat sie nicht verkraftet. Falsch verstandene Erwählung, habe ich vorhin gesagt, oder Bestimmung, endet immer in einer Katastrophe. Auch in einer familiären Katastrophe. Wenn eine Familie nicht erkennt, das ist unsere Bestimmung. Wenn du bestimmt bist, in einer Hütte zu leben, dann leb in einer Hütte und versuch nicht, in einem Palast zu leben. Oder wenn Gott uns diesen Weg führt, lass uns diesen Weg gehen. Wenn wir das sehen, von Gott bestimmte Weg. Wenn wir nicht die von Gott bestimmten Wege gehen, wir gehen in die Sackgasse und kommen nicht weiter. Deshalb ist es so wichtig, nicht nur die Bestimmung in seinem Leben haben, sondern auch das bestimmte Leben bestimmt leben. Und den bestimmten Weg, von Gott bestimmten Weg gehen. Wenn wir das tun, wir werden immer gut fahren. Wenn wir ohne Gott mit das Leben gestalten und ohne Gott leben, dann wird das alles katastrophal. Wenn wir uns nicht in diese Sache fügen, dann wird die Religion zu einer Sekte, zu einem Sektenwesen. Man macht es und man dominiert, man will dann auftrumpfen, besser sein als die anderen und so weiter. Wir haben auch das Ganze, wir sind besser wie die anderen. Nein, wir sind nicht besser. Wir sind Menschen, nur die von der Gnade Gottes leben, nicht mehr und nicht weniger. Falsch verstandene Erwählung führt immer in die Irre und ist Nährboden für Größenwahn. Ich denke nur die Deutschen. Die Deutschen haben da auch ein großes Problem gehabt. Das deutsche Wesen, Dritte Reich, wir sind die Rasse, wir sind die Nation und dergleichen. Diese falsche Erwählung führt zum Größenwahn. Bleibe in dem, wo du berufen und wozu du erwählt worden bist. Wir sind erwählt, das Heil anzunehmen. Dazu sind wir bestimmt. Gott hat uns bestimmt, nimm an mein Angebot, nimm an, lass dich umgestalten in meiner Liebe, in mein Wesen und so weiter. So, jetzt habe ich die geistliche Seite beleuchtet. Jetzt lass uns mal an ein paar praktische Sachen hineingehen. Du bist erwählt, Gott zu dienen, aber du bist noch nicht das, was du sein solltest. Ich denke, Moses war berufen, als Messias, als Heiland, als Erlöser zu sein. Und was macht er? Die Weisheit Ägyptens. 40 Jahre lang in Ägypten, hat die Bestimmung nicht erreicht. Dann 40 Jahre in der Wüste Midian, hat auch immer noch nicht erreicht. Erst durch die Offenbarung Gottes kann er seine Berufung festmachen. Erst weil Gott, als Gott ihm an diesem brennenden Busch begegnet und sagt, jetzt, menschlich kannst du deine Bestimmung nicht entwickeln. Und wenn du denkst, jetzt, du spürst, ich sollte Israel befreien. Und alle diese Großen, die von Gott bestimmt waren, die spürten, wir sind von Gott berufen. Was machen sie? Sie werden zu Mördern. Moses ist zum Mörder geworden, weil er glaubte, Israel zu befreien zu können. Er mordete die Ägypter. So, wenn wir in eigener Kraft was unternehmen, wir landen immer in der Sackgasse. Erlösung oder die Erwählung kann nur festgemacht werden durch die Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes. Dass Gott sagt, jetzt und nur mit meiner Kraft. Und es ist wichtig, auf die Erwählung zu warten, auf die Bestimmung zu warten. Und wenn einer bestimmt ist, für irgendetwas Bestimmtes, keine 1000 Teufel können einen abhalten. Ich denke nur David. Er sollte König von Israel werden. Zuerst wurde ein falscher König gewählt, Saul. Und er hat nur Schwierigkeiten, nur Probleme bereitet und Israel in große Not und Abfall gebracht, sogar zur Zauberei zurückgeführt. Und dann sollte David gewählt werden. Oder der neue König gewählt werden. Und der Vater Israel ladet alle ein, alle 7 Söhne, nur den richtigen ladet er nicht ein. David ist auf der Weide, hüte die Schafe. Und Samuel ist fast verzweifelt und sagt, ja, Israel, hast du keine weiteren Söhne mehr? Ja doch, aber der Kleine da unten, oder da draußen, der kann es nicht werden. Aber Gott hat gerade den Kleinen erwählt, den Unscheinbaren erwählt, den die anderen abgelehnt haben. Also, und wenn Gott einen bestimmt hat für irgendeine Aufgabe, Gott kommt mit ihm zum Ziel, auch durch die Nacht. und durch die Hölle und durch die Krise und durch die Katastrophen. Und selbst wenn sich alles dagegen stellt und alles dagegen spricht und dagegen arbeitet, die Geschichte Davids zeigt mir, wie Gott zum Ziel kam. Gott wollte Jesus schicken. Genau das Gleiche. So, Gott will unsere Berufung, unsere Bestimmung. Und jetzt festmachen. Die Bestimmung muss verwirklicht werden. Es genügt nicht, ich bin der Gesalbte. Deine Salbung kannst du in den Hut stecken. Das ist eine gute Federhut, mit der du dich schmücken kannst. Ich bin der Gesalbte Gottes. Und mit der Feder irgendwie so wackeln. Aber das nützt nichts. Die Salbung muss jetzt umgesetzt werden. Die Berufung muss umgesetzt werden. Der Ruf muss jetzt praktisch werden oder Realität werden. Segen ist eine Bestimmung. Und jetzt muss der Segen ausgelebt werden. Pflanze Kürbisse. Wie viel so Samenkörner stecken in so einem Kürbis drin, der dann gepflanzt und gesteckt werden will. Und wenn du etwas haben willst, musst du in die Erde stecken. Es muss aufgehen und es muss wachsen. Bestimmung ist immer mit einem Auftrag verbunden. Was ist deine Bestimmung und was ist der Auftrag? Diese besondere Botschaft, diese besondere Sendung, diese besondere Vision. Wir sind geboren, um Frucht zu bringen. Wenn du nicht Frucht bringst, vergiss deine Existenz. Dann hast du umsonst gelebt. Wenn du keine Nachfolger hast, und das gilt auch, jetzt werde ich sehr praktisch, wenn dein geistliches Leben, zuerst mal das menschliche Leben, wenn ich keine Kinder habe, ich sterbe aus. Also wir sind nicht dazu da, um auszusterben. Gott hat uns geschaffen, dass ich Kinder zeuge und dass ich in meine Kinder weiterlebe. Meine Enkelkinder, Urenkel und. Das ist der Sinn der Sache. Wenn ich aber das nicht mache, stirbt meine Linie aus. Und deshalb, wir haben eine Verantwortung, wenn wir als Menschen, das im Natürlichen, Verantwortung, Nachfolger zu sorgen, der mein Erbe verwaltet, der meinen Namen weiterträgt, meine Vision weiterträgt. Und geistlich umgesetzt gilt genauso. Es ist so wichtig, dass wir Nachfolger haben. Wenn wir schon im Natürlichen keine Nachfolger haben, ist auch nicht schlimm, aber im Geistlichen sollten wir Nachfolger haben. Geistliche Nachfolger. Und in der Bibel heißt es einmal, die Unfruchtbare oder die Witwe wird 1000 Kinder haben. Ist das nicht schön? Die Witwe, die Einsame, die soll 1000 Kinder haben. Das ist möglich, dass du als Alleinstehende 1000 Kinder hast. Ist das nicht herrlich? Anhänger, die du zum Glauben geführt hast. Ich sage dir eines, es ist so wichtig, dass du Seelen zu Jesus führst. Das ist unsere Bestimmung. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und Gott möge uns helfen, dass wir Menschenfischer werden, dass wir unsere Berufung erkennen, dass wir rausgehen. Die Stadt ist voll, fast 4 Millionen Menschen leben in dieser Stadt. Und die Menschen sollen zu Jesus kommen, sollen von Jesus erfahren, sollen von Jesus was hören. Und sie sollten nicht nur von Jesus was hören, sondern sie sollten deine Kinder werden. Du solltest Jesus bezeugen und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Wir bezeugen, wir sind nur Werkzeuge Gottes. Und das ist unsere Bestimmung, Werkzeug Gottes zu sein. Das Übrige macht der Herr, die Augen öffnet der Herr. Und jetzt passiert etwas. Stell mal vor, ich mal nur so ein Bild, versuche ein Bild zu malen. So, du hast vielleicht 1000 Leute zum Heiland geführt, als Evangelist oder Evangelistin. Du hast 1000 Leute zum Heiland geführt und du fällst ab. Und du bist von Gott also auf irgendeinen Punkt, kommst an eine Situation, wo du sagst, danke, möchte ich nicht. Du gehst zurück und gehst in die Welt. Und würdest, lass mal, das kannst du ja nicht, aber du gehst verloren. Du hast aber 1000 Seelen zu Jesus geführt. Jetzt musst du es vorstellen, das Gericht, jüngster Tag, und jetzt kommen Tausende von diesen 1000 Leute und die sagen, durch Pastor Matthäus bin ich zum Glauben gekommen, wo ist der? 1000 Mal wird dein Name aufgerufen. Ich bin durch Pastor Matthäus zum Glauben gekommen. Ich bin vielleicht nicht dabei. Deshalb, wir haben eine Passage in der Bibel, die ist sehr, sehr merkwürdig. Moses und Paulus sagen fast das Gleiche. Du möchtest lieber Gott mich aus deinem Buch streichen, aber lass sie nicht verloren werden. Oder an anderer Stelle sagt Paulus, ich möchte meine Stammesgenossen retten, dass sie nur gerettet werden. Mich kannst du aus dem Buch des Lebens streichen. Als ich das so gelesen habe, am Anfang habe ich gedacht, das ist Wahnsinn. Da kommt doch ein Mann und sagt, du kannst mich aus dem Buch des Lebens streichen. Eigentlich ist das Höchste der Gefühle, im Buch des Lebens eingetragen zu sein. Aber du kannst mich aus dem Buch des Lebens streichen, Gott. Nur, dass die gerettet werden. Und hör mal, da steckt eine Botschaft drin. Wenn du das verstanden hast, hast du viel verstanden. Deine Bestimmung. Und wenn 1000 Leute durch dich gerettet werden, da wird 1000 Mal dein Name aufgerufen und der Engel sagt, ich muss gucken, wo steckt denn der Kerl? Der ist ja gar nicht hier im Himmel. Aber durch den sind 1000 gerufen worden. 1000 zum Glauben gekommen. Und der selbst ist da nicht reingekommen. Deshalb sagt Paulus, es ist schlimm, wenn man anderen gelehrt, anderen gepredigt hat und selber verloren gehen würde. Aber er sagt, ich möchte lieber aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Warum? Wenn tausend andere dazukommen in meinem, durch meinen Dienst, durch meinen Auftrag, durch meine Sendung, durch meine Bestimmung, ich habe diese Nachfolge. Und dann kommt es immer wieder um Davids Willen. Du siehst also die ganzen Könige, wo dann nachher kommen, um Davids Willen. Weil David Gott diente, nur einer Gott diente, ist die ganze Linie so rüber und die ganze Linie so rüber gesegnet worden. Da ist die Hure Rahab drin, das ist die Ruth, die Moabiterin drin, da sind die anderen drin, um Davids Willen, die ganze Linie. Wenn da einer vor Gott richtig steht, und bei diesen tausend Leuten wird doch einer richtig stehen bei Gott. Bei diesen tausend Leuten, die ich zum Herrn oder die du zum Herrn geführt hast. So, es ist ein Segen, es ist eine Gnade, wenn wir Seelen für Gott gewinnen. Unsere Bestimmung ist, seid fruchtbar und mehret euch. Und das ist nicht nur auf Kinder kriegen, sondern das ist auch auf geistliche Kinder kriegen ausgerichtet. Seid fruchtbar und mehret euch. Und deshalb, es sollte uns ein großes Anliegen sein, ich möchte Seelen für Jesus gewinnen. Und je mehr ich Seelen gewinne, und die kommen und danken, weißt du, die kommen und küssen deine Hand und sie bedanken sich bei dir und sagen, guck mal, wenn es dich nicht gegeben hätte, wäre ich heute nicht hier. Und wenn du nicht gebetet hättest für mich, wäre ich heute Abend nicht hier oder wäre ich nicht hier. Und wenn du nicht für mich gearbeitet hast, dich so viel Mühe um mich gemacht hättest, ich wäre heute nicht hier. Die Menschen werden kommen und die werden danken. Und unsere Bestimmung ist deshalb da, dass wir uns Schätze sammeln, die im Himmel sind. Das ist unsere Bestimmung, Schätze sammeln. Nicht, dass ich dort ankomme als Bettler und dann muss ich womöglich im neuen Jerusalem als Straßenkehrer arbeiten. Wäre vielleicht auch schön. Und vom Goldstaub zu leben. Aber das ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist nicht, Straßenfeger im neuen Jerusalem zu sein. Das ist nicht meine Erwartung oder Müllabfuhr im neuen Jerusalem zu sein. Meine Berufung ist, mit Christus auf dem Thron zu sitzen und zu herrschen und zu regieren. Das ist meine Berufung. Wir sind bestimmt, um treu zu sein. Wer im Kleinen treu gewesen ist, der wird auch im Größeren nachher treu sein. Und du treuer Knecht, du warst über 5 Städte, komm, kriegst noch 5 andere dazu, weil du dies sorgfältig bewahrt hast. Und eigentlich, das ist eigentlich der Sinn unserer Bestimmung, warum wir hier sind. Treue zu üben, unseren Auftrag zu erfüllen, Menschenfischer zu sein. Als Jesus sie von am See Genezareth berief, haben sie nachher keine Fische mehr gefangen, sondern sie waren nur noch mit der Menschenarbeit beschäftigt. Sie haben sich um Seelen gekümmert. Und zwar, weißt du, es ist interessant, Menschenfischer zu sein. Er hat nicht gesagt, Seelsorger zu sein, Lebensberater zu sein. Menschenfischer. Der Mensch besteht aus Seele, Geist und Leib. Also dem ganzen Menschen zu dienen, den ganzen Menschen zu Jesus zu führen. Nicht nur die Seele zum Heiland zu bringen und nicht nur den Geist zum Heiland zu bringen und nicht nur den Körper zum Heiland zu bringen, sondern Seele, Geist und Leib, den ganzen Menschen zum Herrn Jesus zu bringen. Es ist so wichtig, dass wir dem ganzen Menschen dienen und nicht denken, ach, weißt du, was mache ich? Ich helfe nur körperlich, ich putze da und reinige da und mache das und so weiter. Du dienst dem Körper. Der andere dient dem Geist. Der nächste dient der Seele. Und so, wir dienen zusammen und wir müssen auch lernen, abzugeben irgendwo. Die gehört auch dazu, dass man die Kinder dann in den Kindergarten bringt, dann in die Schule abliefert. Weil auch das gehört zum praktischen Leben, dass wir abgeben. Andere machen dann die Arbeit weiter, wozu sie auch bestimmt und berufen sind. Jeder hat eine Bestimmung. Jeder Christ hat eine Bestimmung. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Und weißt du, was die Bestimmung der Christen sind? Also zuerst mal Menschenfischer und dann nach Lukas 10, 19. Unsere Bestimmung ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Wir sind Zerstörer. Zerstörer sind wir. Was sind wir? Zerstörer. Wir sind berufen, die Werke des Teufels zu zerstören. Von Gott her. Jesus zog umher, tat wohl und befreite die Menschen, die vom Satan überwältigt waren. Apostelgeschichte 10. Der Teufel ist Gottes Feind, Gottes Gegner, unser Gegner natürlich auch. Und er arbeitet gegen Gott. Und unsere Berufung, unsere Bestimmung ist, Satan zu zerstören und dafür zu sorgen. Und du kannst etwas für den Herrn Jesus tun, dass alle Knie sich beugen, alle Menschen, alle Mächte, alle Fürsten und Gewalten in die Knie. Deswegen, so, lass uns auf die Knie gehen. Und erst wenn sich das letzte Knie gebeugt hat, wird Jesus die ganze Herrlichkeit dem Vater abgeben. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Also wiederum so ein Sendungsauftrag, so ein Befehl, wozu wir bestimmt sind, Christus zu proklamieren, seine Herrschaft. Alle Knie müssen sich beugen und bekennen, er ist Herr. Und dann wird die Herrschaft dem Vater übergeben. Also unsere Errettung hat eine ganz starke Berufung für die geistliche Arbeit. Die geistliche Arbeit, jeder einzelne von uns, wir sind geboren für geistliche Arbeit und Herrschen. Und die Erde untertan machen. Die Erde untertan machen heißt, das Reich Satans sich untertan machen. Der Teufel ist auf diese Erde gefallen. Das ist so sein Regiment. Er bietet Jesus alle Reiche dieser Welt an und sagt, das kannst du alles haben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Von wegen, Freund. Das würde dir so passen. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, er ist Herr. Und deshalb sollten wir sorgen, dass in allen Häusern, überall, dass Menschen zur Anbetung Gottes kommen. Das ist unsere Bestimmung. Menschen dazu zu veranlassen, dass sie Gott die Ehre geben, staunen. Und das hat Gott gemacht. Das kann nur Gott machen, dass du eins schreibst. Oder dass du einmal eine gute Diagnose hast und der Arzt feststellt, dass du, da ist nichts mehr da. Weißt du, das kann nur Gott tun. Und dann staunt man und dann gibt man Gott die Ehre. Weißt du, wir müssen nicht erwarten, dass die Kirchen voll werden oder dass wir christliche Regierung bekommen und christlichen Kanzler bekommen, christlichen Präsidenten bekommen, christliche Parteien bekommen. Nein, nein, da muss man nicht warten, sondern wir sollten warten, dass Leute anfangen, Gott die Ehre zu geben. Und das kann überall passieren. Indem wir einfach so leben, dass die Menschen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Braucht man gar keine große Kirche. Die sehen nur, wie du lebst, wie du da bist und wie du treu bist, wie du fest bist, wie du unerschütterlich bist, wie du erfolgreich bist. Erfolgreich natürlich ist sehr relativ, das Wort Erfolg, aber ich meine erfolgreich, der Segen Gottes ist da. Es klappt, es gelingt, kommst durch, schaffst du und es geht vorwärts und du kommst an. Du musst den Satan erinnern. Er hat's verloren, mein Freund. Reg dich nicht so auf. Weißt du, und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Den Teufel das Maul stopfen. Reg dich doch nicht so auf. Hast du sowieso alles verspielt. Hast du sowieso nichts mehr zu sagen. Hast sowieso keine Autorität mehr. Und auch so zu reagieren. Weißt du, wir gehen viel zu leicht in die Knie vor Probleme. Wir kapitulieren viel zu schnell. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Und das hat uns, wir sollen herrschen. Ein Herrscher bei irgendeinem Rückschlag, bei irgendeiner Panne, zieht nicht gleich seine ganze Armee zurück. Ein Herrscher, der versucht, gut, wenn ich nicht so schaffe, dann komme ich andersrum. Ich werde schon einen Weg finden und ich krieg dich. Wir sollten Kämpfer, Krieger Gottes sein. Und wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die in der Luft herrschen. Und weißt du, wo die Luft ist? Hier in deinem Kopf. Stirnhöhle. Da kämpfst du den guten Kampf. Und weißt du, alle Knie müssen sich beugen. Das fängt hier im Kopf an, indem du anfängst, Gott zu preisen, indem du Grund gibst, anderen Menschen Gott zu preisen, indem du andere Menschen ermutigst, Gott die Ehre zu geben. Kapituliere nicht. Indem du andere Menschen ermutigst, bleibe fest, bleibe unerschütterlich, bleibe stehen, weiche nicht, halt mal durch. Du wirst schaffen mit Gottes Hilfe. Und wenn du den Menschen die Hilfe Gottes vermittelst und sagst, hör mal, Gott ist mit dir. Du bist das Ebenbild Gottes. Also einem Affen würde ich nichts zutrauen. Ein Affe schafft sowieso keinen Sieg und wird die Dinge nicht verändern. Aber du bist Ebenbild Gottes. Weißt du, der Mensch geht zurück und sagt, Tiere sind Götter. Weißt du, der Teufel hat so fertig gebracht in der ganzen Religionsphilosophie, Tiere anzubeten, Kälber anzubeten, Ochsen anzubeten, Elefanten anzubeten, alle möglichen Wesen anzubeten, Tiere. Gott hat nicht gesagt, dass man die Tiere anbeten sollte, sondern Gott gab den Menschen Autorität. Du aber herrsche darüber. Nicht der Elefant und nicht das Kalb und nicht irgendein Frosch oder irgendeine Figur. Du aber herrsche darüber, du steh drüber. Aber über die Tiere sollte der Mensch herrschen. Weißt du, worüber der Mensch herrschen sollte? Das betet der Mensch an. Und deshalb beherrschen die Tiere die Menschen. Was der Mensch anbetet, das beherrscht ihn. Und wenn ich Gott anbete, werd ich vor diesen Tieren mich nicht fürchten. So, die Werke des Teufels zu zerstören, den Teufel zu erinnern. Alle, die voll des Heiligen Geistes sind, die werden den Geist der Erinnerung haben und sie werden prophetisch handeln und sie werden sagen, nein, wir weichen nicht, wir kapitulieren nicht, wir gehen nicht zurück, wir fliehen nicht und so weiter. Wir richten unsere Botschaft aus. Prophetische Menschen, denk nur so wie Elia, Prophetische Menschen machen dem Ahab große Probleme. Prophetische Menschen machen dem Teufel die größten Probleme. Und das ist unser Auftrag, dem Teufel Probleme zu machen. Nicht warten, bis der Teufel uns Probleme macht, sondern wir machen ihm Probleme. Ich warte nicht, bis ich angegriffen werde. Ich lebe so, dass ich angegriffen werden muss und dass ich schon in der Erwartung bin und ich weiß ganz genau, der wird mich so und so angreifen und ich weiß, was ich tun werde. Praktisch, ich lock ihn sogar raus. Geister fangen. Weißt du, wir müssen den Teufel rauslocken. So leben, dass er provoziert ist, mich anzugreifen. Und dann kann ich ihn mit den Waffen des Geistes, mit den Waffen des Glaubens, mit den Waffen des Wortes Gottes angehen und angreifen und erledigen. Aber wir müssen, weißt du, wenn du niemand was tust, wird dir auch niemand was tun. Wenn du so scheinheiliger bist, so angepasster, gleichgültiger, konformer, dir wird nichts passieren. Dann lässt der Teufel dich auch in Ruhe. Aber weck den Riesen. Fordere den Riesen heraus. Fang an, im Glauben Gott zu loben, zu preisen und zu sagen, wir tun das und wir gehen dorthin und wir machen das und wir unternehmen das. Wir sind Unternehmer. Und du wirst sehen, wie die Hölle anfängt zu toben. Und jetzt weißt du ganz genau, was du zu tun hast. Prophetische Menschen, das ist Ahab. Oder Elia. Der Elia hat den Ahab herausgefordert und hat ihm gezeigt, was Gott ist und welche Autorität er hat, weil er unter Gott steht, seine Bestimmung. Das Ziel ist, dass wir unsere Bestimmung erreichen, Gottes Ziel, Gottes Plan mit uns. Was es auch immer ist, genau das Gegenteil zu tun, dem Teufel gegenüber. Weißt du, die stärkste Waffe ist, das, was der Teufel dir ins Gesicht schleudert, nicht annehmen. Das Teufel, seine Waffe ist Stolz, Arroganz, Einbildung. Und du kannst den Teufel erledigen, fertig machen, indem du demütig bist. Durch Demut machst du den Teufel fertig. Brauchst du gar keine große Gabe? Nichts. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Also die Waffen, die wir haben, sind die Waffen des Geistes, des Glaubens. Machst du sie ganz klein und dann schießt er vorbei. Kann dich gar nicht treffen. Aber wenn du auch so stolz bist wie er und mit gleichen Waffen zurückschlägst, wundere dich nicht, dass du dann durchlöchert wirst. Wir müssen also andere Waffen einsetzen, als er einsetzt. Satan will stark sein und wir beweisen es, indem wir ans Kreuz steigen und sterben und sagen, die Welt kann mir gestohlen bleiben. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich bin da, ich lasse mich nicht nehmen. Ich kann schwach sein. Weißt du, die Welt will stark sein. Kinder Gottes können genau das Gegenteil tun. Sie können schwach sein. Und je schwächer ich bin, sagt Paulus, desto stärker bin ich. Desto unschlagbarer bin ich. Der Teufel wird mit Schwache sich nicht anlegen. Dazu ist er zu fein. Wenn du schwach bist. Und deshalb, dieses Gefühl der Schwäche, ich kann nicht. Dann sagt auch dieses Gefühl. Deshalb verstehst du auch diese Bibelstelle, sagt alle Zeit Dank für alles. Auch für die Schwäche. Oh Gott, ich danke dir, dass ich so schwach sein kann. Und dann sagt auch der Teufel, wie kann der um Himmels Willen danken, dass er so schwach ist? Weil wir das Geheimnis Gottes kennen, das, was tief unten ist, das kommt nach oben. Gott wendet das Blatt. Gott hat das Schicksal in unserer Hand, in seiner Hand. Und er macht es. Schwäche. Die Schwäche ist die größte Stärke der Kinder Gottes. Armut ist die größte Stärke der Kinder Gottes. Mangel ist die stärkste Waffe der Kinder Gottes. Bruder Badudis, wo bist du? Ich bin noch hier auf dieser Erde und ich weiß, womit wir zu tun haben. Und was die Lösung ist für unsere Probleme? Satan will seine Macht demonstrieren. Und was machen Kinder Gottes? Stille. Macht ruhig weiter. Verschießt den ganzen Pulver. Macht ruhig weiter. Euch geht bald die Luft aus. Und was macht ihr dann? Dann habt ihr keine Munition, dann kommen wir. Satan hetzt, überhebt sich über alles, was Gott heißt und Gottesdienst heißt und so weiter. Wir bleiben ruhig. Und Geschwister, das ist ein Trick. Du musst den Trick Gottes kennen, um die Probleme zu knacken. Den Trick Gottes kennen. Gott wirkt in der Verborgenheit, nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist wichtig. Denkt nicht, dass Gott hier auf dem Leopoldplatz große Demonstrationen braucht. Das braucht er nicht. Mit großen Demonstrationen erreicht Gott überhaupt nichts. Und die großen Demonstrationen, je größer eine Demonstration für Gott irgendwo mal auch war, egal wo es war, desto weniger hat sie für Gott bewirkt, für die Ewigkeit. Das ist meine Philosophie, ich muss das auch lernen. Ich habe auch immer geglaubt, große Demonstrationen, Feuerkonferenz und was weiß ich, alle groß, Tamtam. Gott erreicht durch Unscheinbares. Gott kann, und was heißt Gott kann nicht, Gott macht's auch, mit einer Mücke einen Elefanten zum Heulen bringen. Das kann Gott machen. Mit einer Mücke. Und Gott gebraucht Mücken, um Elefanten zum Heulen zu bringen. Die Riesen. Und die Riesen sind alle noch zerbrochen. Denk an die Saure, wo sind sie alle geblieben? Als sie sich so stark und so mächtig sich vorkamen, als sie dachten, das brauche ich alles nicht mehr, da kam die Flut und nahm sie alle dahin. Oder was auch immer war. Und was auch immer gewesen ist. Gott hat uns erwählt. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Und Gott arbeitet immer im Verborgenen, immer im Hintergrund, immer versteckt, immer unsichtbar. Und je unsichtbarer du bist in irgendeine Sache, egal was es ist, desto machtvoller und wirkungsvoller bist du. Deshalb mein Appell an dich heute Abend, nimm dich zurück. Was es auch immer heißt. Nimm dich zurück und lass ihn arbeiten, lass Gott arbeiten. Dann arbeiten die großen Kräfte Gottes, alle großen Kräfte Gottes, wie Gravitationskräfte und Elektrizität oder Atomkraft oder Kernkraft und so weiter. Alle großen Kräfte sind verborgene Kräfte, die siehst du nicht. Wenn du die sehen würdest, würden sie nicht funktionieren. Verborgen. Nimm dich zurück. Lass Gott arbeiten. Deine Bestimmung ist Gottes Bestimmung. Wachstum, auch wenn Menschen dann dran nicht glauben wollen, du wächst. Ich wachse, ob ich will oder nicht. Ich wachse. Meine Mutter hat es am deutlichsten gesehen, wie schnell der Kerl gewachsen ist. Die Hosen waren dann so kurz und Hochwasserhosen. Am Schluss habe ich kurze Hosen gehabt, die mal lang waren. Du wächst. Nette Geschichte zwischendurch, bevor wir beten. Da ist doch ein Vater, der ist mit seinem Jungen im Garten und Vater, da fragt der Junge, Papa, wie groß bist du nicht? Dann nahm der Vater einen Baum, hat einen Nagel reingeschlagen. Und dieser Nagel blieb eine ganze Weile. Und nach Wochen, Monaten geht der Junge vorbei und stellt sich unter den Baum und schreit. Und sagt, Papa, sagt der Junge, der Vater, Vater, was ist denn, Junge? Sagt er, ich habe mich gemessen, ich schrumpfe. Ich schrumpfe. Falsche Maßstäbe. Verstehst du, der Baum wächst schneller und ich schrumpfe. Gott hat dich erwählt. Und er hat dich erwählt zum König und Priester und nicht zum Schrumpfen. Zum Wachsen hat er dich berufen. Zur Entwicklung. Dass du deine Berufung festmachst. Der König ist König von Anfang an, so als Baby, schon die Könige, wenn die geboren werden. Ich meine, heutige Könige kannst du alle vergessen, sind alles nur Marionetten. Aber die richtigen Könige, die wirklich was zu sagen hatten, was früher im Altertum und Antike. So, er ist König von Anfang an, aber jetzt muss der König entwickelt werden. Der König muss zum König werden. Der König muss dann das Erbe antreten, der muss den Thron einnehmen. Das ist die Aufgabe des Königs. Und das heißt jetzt, in der Bestimmung wandeln. Also wir sind bestimmt, in unsere Berufung zu wandeln. Jetzt die Berufung auszuleben, unsere Würde auszuleben. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 und 11 heißt es, weil du mein Wort bewahrt hast, also die Berufung bewahrt hast, den Auftrag bewahrt hast, die Sendung bewahrt hast, weil du das bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der weltweiten Versuchung, was alles kommt. Weil du bewahrt hast. So wichtig, dass wir in dem bleiben, was wir haben, unseren Horizont erweitern, unseren Glauben erweitern, alles erweitern und weiter ausbauen, will dich auch bewahren. Halte, was du hast, heißt es dann weiter. Dass niemand deine Krone raube. Halte, was du hast. Dazu bist du bestimmt, zu halten, was du hast. Und während du das eine hältst, gewinnst das andere noch dazu. Wir müssen zu einer Gabe noch eine andere Gabe dazu gewinnen. Dann sind wir erst die Gesegneten Gottes. Unsere Sendung, unsere Berufung ist Ehre Gottes. Die Krone, halte die Krone, halte die Berufung, halte die Sendung, halte den Auftrag, halte alles, was Gott dir gegeben hat, halte es fest und erweitere es. Du bist berufen, um Frucht zu tragen. Und es braucht manchmal seine Zeit. Um einen Walnussbaum, da pflanzt du und da vergehen Jahre, bis es Frucht trägt. Aber dann trägt es. Es braucht seine Zeit, bis es Frucht trägt. Auch dein Leben braucht seine Zeit. Denk nicht heute wiedergeboren und schon gestern schon Frucht getragen. So schnell geht's nicht. Aber das sind wir Menschen. Wir möchten alles ganz, ganz schnell haben. Alles hat seine Zeit. Und Gott hat auch die Zeit dazu bestimmt. Und Gott hat auch Geduld mit uns. Und wenn es heute Abend nicht schaffst und heute Abend nicht das Ziel erreichst, mach dir keine Sorgen. Ich mache mir auch keine Sorgen. Also für mein Leben. Ich weiß, wenn ich in der Ewigkeit eines Tages ankomme, ich werde so vieles haben, was ich noch nicht erreicht habe. Ich weiß nicht, wie es euch gehen wird, aber mir wird es so gehen. Ich habe so vieles noch nicht erreicht. Und ich bin auch nicht traurig darüber, dass ich noch nicht erreicht habe. Ich mache mir auch keine großen Gedanken darüber. Ich habe mal jemand beerdigen müssen und ich wusste nicht, was ich bei der Beerdigung sagen soll. Weil diese Person war sehr kurzgläubig, ein paar Wochen erst, Christkind Gottes, und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich gesagt, Herr, gib mir ein passendes Wort für die Beerdigung. Und ich blätter in der Bibel rum und dann finde ich die Stelle. Die war nicht für die Beerdigung, die war für mich. Die war Antwort auf meine Frage. Was ist mit dir, wenn du ans Ziel kommst, stirbst und bist noch nicht vollendet? Hast noch nicht deine Berufung und deine Bestimmung und deinen Auftrag und deine Sendung noch nicht so erfüllt, wie der liebe Gott es haben wollte? Dann lese ich und dachte, oh Halleluja. Ich werde deinen Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. Das war für mich Wort Gottes. Ich werde, sagt der Herr, deinen Mangel, was noch fehlt, so wie der Herr meinen Mangel vor meiner Bekehrung alles ausgefüllt hat, alles vergeben hat, alles vergessen hat, was da war, wer damals den Mangel ausfüllte, so füllt er den Mangel, wenn ich dort ankomme. Und da kommen wir alle dort mal an. Und da fehlt doch noch so viel. Was hättest du noch sein können? Und dann wirst du dieses Originalbild sehen, was du hättest sein können und was du geworden bist. Da bist du vielleicht so groß geworden, aber du hättest ein Riese sein sollen. Und das bist du nicht geworden. Und dann wird der Herr plötzlich in einem Augenzwinkern, kommt her, ihr Menschenkinder, sagen. Und dann habe ich die wahre Größe, das wahre Format, die wahre Dimension meines Lebens erreicht. Und er wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Aber wir könnten jetzt schon viel mehr sein, oder nicht? Viel mehr in unserer Bestimmung. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wir, werde ich heute schon Millionär. Dieses Wörtchen, wenn. Wenn ich Gott treu wäre, wenn ich Gott gehorsam wäre, wenn ich hingegeben wäre, wenn ich gläubig genug wäre, könnte ich schon viel weiter sein. In meiner Bestimmung, in meiner Berufung. Eigentlich solltet ihr alle schon Meister sein. Zucht, also Väter und Mütter in Christus und so weiter. Und ihr seid immer noch Jünglinge, braucht immer noch Muttermilch. So schreibt Johannes einmal in einem seiner Briefe. So, ich könnte schon viel weiter sein. Ich könnte viel weiter sein. Es liegt an mir, nicht an Gott. Meiner Hingabe. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen und lass uns Gott fragen, Herr, wo kann ich ein Zeuge sein deiner Herrlichkeit? Wo kann ich ein Zeuge deiner Macht sein? Wo kann ich meine Berufung festmachen in dir, oh Vater? Wo? Halleluja. Preis Gott. Wir heben die Hände auf und beten. Nimm die Zeit jetzt zum Gebet, zum Zwiesprache mit Gott. Wozu bist du da? Was ist die Bestimmung, die Sendung, der Auftrag? Der Befehl, die Botschaft deines Lebens. Wie wird Bücher werden aufgetan? Und wie wird dein Buch einmal heißen? Wenn Gott die Bücher auftut und dein Buch auftut, dein Kapitel, was für eine Überschrift über deinen Lebensabschnitt, über deine Biografie wird es stehen? Wie wird Gott dich benennen? Hast du den Auftrag erfüllt? Erfüllen wir den Auftrag Gottes? O Vater, ich danke dir, dass du uns rufst heute Abend. Du rufst uns in deinen Gehorsam. Du rufst uns in deine Nachfolge heute. Und wir möchten deine Botschafter sein. Aber der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Aber Herr, wir bauen eine feurige Mauer über all die Gotteskinder, die jetzt irgendwo angefochten werden, die jetzt irgendwo in Not sind und sich nicht raustrauen, weil der Löwe brüllt. Vater, wir preisen deinen Sieg. Lass uns zusammen den Sieg des Herrn preisen. Und lass uns sagen, Jesus, du bist Sieger. Du hast alles vollbracht. Du bist unser Vorbild. Und in deine Fußspuren, Heiland, wollen wir folgen. Wir wollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und wir möchten Frucht tragen. Unser Leben hat eine Bestimmung. Und hilf uns, Herr Jesus, diese Bestimmung zu erreichen. Amen. Amen. Kannst du die Musik ein bisschen lauter drehen? Und bevor wir weiter beten und weiter die Dinge vor Gott bewegen, wir nehmen unser Opfer auf. Wir lassen einfach Korb durchgehen und du kannst heute Abend Gott geben, was du willst, was dir auf dem Herzen liegt. Wir wollen einfach Gott preisen, Gott anbeten, Gott ehren. Halleluja. Wir wollen Gott die Ehre geben mit unseren Gaben. Ich segne jetzt alle Geber, Herr. Alle, die dir etwas geben, dich dir zur Verfügung stellen. Herr, die ihr Herz und ihr Geldbeutel dir öffnen. Ich segne alle Kinder Gottes ganz besonders. Halleluja, halleluja. Herr, wir möchten dich ehren jetzt. Und wir sind zu deiner Ehre geschaffen, auch im Geben. Halleluja. Zu deiner Ehre sind wir geschaffen, auch im Dienen. Zu deiner Ehre sind wir geschaffen, auch im Gehen, Herr. Halleluja, im Gehen für dich. Wir sind geschaffen, berufen, gesalbt, gesegnet, um deine Zeugen zu sein. Du hast so viel an uns getan. Und wir wollen, Herr, da unser Licht weiter für dich leuchten lassen. Wir möchten ein Abglanz sein deiner Herrlichkeit. Geliebter Heiland, segne. Segne alle, die sich segnen lassen von deinem Volk, von deiner Gemeinde hier. Herr, und wir wollen mehr und mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. In das Ebenbild Jesu möchten wir mehr und mehr verwandelt werden. Ihm gleich sein. Entdecke. O Heiliger Geist, hilf, dass deine Kinder entdecken heute Abend. Entdecken, dass sie im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Du sollst das sein, was Gott ist. In dem sein, was Gottes ist. Das tun, was Gott tut. Das sagen, was Gott sagt. Das leben, was Gott lebt. Wir haben eine Berufung, im Ebenbild Gottes zu sein. Oh, Gott schreibt eine neue Geschichte in deinem Leben. Das Alte ist vorbei, sagt er. Das Alte ist vorbei. Vergiss dein Gestern. Vergiss deine Sorgen. Vergiss das trockene Gras in deinem Leben, das verdorrte Gras. Vergiss deine Vergangenheit, sagt der Herr. Heute Abend beginnt ein neuer Abschnitt in deinem Leben. Du sollst mein Zeuge sein, mein Diener sein, mein Botschafter sein. Meine Botschaft sollst du heute sein. Erkenne, wozu du da bist. Erkenne, mein Kind, erkenne, du bist zum Herrschen. Beherrsche deine Lage, beherrsche deine Umstände, beherrsche deine Sorgen. Nicht deine Sorgen sollen dich beherrschen, sondern du beherrschst deine Sorgen. Beherrsche deine Krankheit. Sei du der Herr über deine Gesundheit. Und überlass deine Gesundheit nicht den Menschen, sondern lege es in meine Hände, spricht der Herr. Lege es in meine Hände. Sei nicht hoffnungslos, mein Kind, leg deine Zukunft in deine Hände und ich will sie gestalten. Ich will dein Leben nach vorne bringen mit meiner Kraft. Fürchte dich nicht, sagt der Herr, ich gehe mit dir. Aber du musst gehen. Du musst die Tür aufmachen. Du musst anklopfen. Du musst bitten und es wird dir gegeben werden. Ohne Bitten wirst du nichts bekommen, mein Kind. Bitte, bitte Großes von mir und du wirst Großes bekommen. Erwarte Großes und du wirst Großes empfangen. Lanskulatara Paramashito. Du darfst an deinem Platz, wo du bist, zu Gott bitten. Gott bitten, anrufen, ihn anbeten, ihn preisen, gerade jetzt. Gott hört dein Gebet. Jemand, der einfach Gott preisen möchte jetzt. Du spürst die Salbung, ist auf deinem Leben. An deinem Platz, wo du bist, bete ihn an. Gott hört dich. Gott hört dein Gebet. Halleluja, halleluja. Irgendjemand. Gott will dir begegnen. Preise mich, sagt er. Bete mich an. Halleluja, halleluja. Erwarte etwas von mir. Erwarte etwas von mir. Paramahashatara santara kashitu. Shilaramashitara sila kataramandi katishe. Urata satalo mokadara santi. Gib dich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Das ist nur der Anfang. Es ist nur das Vorzimmer. Das ist nur der Eingang. Du bist für was Größerem berufen. Mein Kind, du bist für was Größerem berufen, als nur hier die Zeit abzusitzen. Du bist für was Größerem berufen, als nur herumzulaufen. Du bist für was Größerem berufen, als nur herumzugucken, was die anderen machen. Du bist für was Größerem berufen, als nur zu kritisieren und zu beurteilen und Noten auszuteilen. Du bist von mir berufen, um deine Arbeit zu tun. Und ich werde nicht die anderen Menschen fragen und dich um ihre, deine Meinung fragen, wenn ich sie urteile. Ich werde jeden Einzelnen nach seinen Werken beurteilen, ob er das getan habe, was ich ihnen aufgetragen habe. Mein Kind, tue du dein Werk und es wird Frucht bringen. Die Arbeit für mich ist nicht vergeblich, spricht der Herr. Alles, was du tust, ist nicht umsonst. Alles, was du tust, ist nicht umsonst. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hushikatara baramashita rasanti. Lakuturisharabasanti. Hurramashiturisila gadamadisi. Es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst. Gottes Werk ist nicht umsonst. Gottes Werke durch dich, in dir und für dich sind nicht umsonst. Halleluja. Praise Gott. Wir sind in der Gegenwart Gottes und bleiben noch in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Schwester Göbel, hast du ein Gedicht mitgebracht, ein schönes Gedicht von deiner Mutter? Lass uns einen Augenblick Platz nehmen. Die Schwester ist beim Heiland, ihre Mutter. Aber sie hat Gedichte geschrieben, so schöne Gedichte. Und ich möchte, dass vielleicht eines dieser Gedichte jetzt vorliest. Das, was Gott dir gerade jetzt aufs Herz legt, egal, auch wenn es ganz spontan ist, bist nicht vorbereitet, ist nicht geplant, aber Gott weiß es. Gott weiß es. Und die Mutter hat einfach Gedichte geschrieben. Ein Gedicht, was Gott dir auf dein Herz gelegt hat.
Ich möchte, oh Gott, dich nie verleugnen. Immer wahr sein und gerecht. In Gottes Furcht und Demut stets mich beugen. Gehorsam und treu dir sein als guter Knecht. Es lauert im Verborgenen immer da. Des Todes Abgrund und Gefahr. Du bist vom Himmel kommen, herzliebster Jesu mein. Und fängst mit deiner Liebe all meine Sorgen ein. Du bist mein Licht, gehst allweil mir voran, damit ich mich nicht stoße auf meiner Lebensbahn. Ich steh auf heiligem Boden, wohin du mich gestellt, und leise tönen Glocken, bald hört's die ganze Welt.
Halleluja. Amen. Praise Gott. Bald hört's die ganze Welt. Wenn wir Gott dienen, wenn wir Gott folgen, bald hört's die ganze Welt. Wir haben es nicht abgesprochen, aber es passt sehr gut dazu. Praise Gott. Gott weiß es. Gott weiß es. Die Schwester ist in der Ewigkeit. Und es ist interessant, was ich erfahren habe. Sie sollte das veröffentlichen, oder manchmal haben Leute gesagt, du sollst es veröffentlichen. Diese schönen Gedichte, über 200 hat sie geschrieben. Und so weiter. Dann hat sie gesagt, wenn ich das tue, dann nimmt Gott die Gabe von mir. Jetzt, wo sie bei Jesus ist, kann man's. Jetzt die ganze Welt kann es hören. Jetzt kann man es. Jetzt ist sie bei Jesus, hat sie ihr Ziel erreicht. Und ich denke, es ist schön, wenn wir das Ziel erreichen, dann hat es sich gelohnt, der Kampf. Und wenn wir in der Ewigkeit sind, der Kampf, die Arbeit für den Herrn lohnt sich. Halleluja, du hast eine Bestimmung. Und jeder Mensch hat eine Bestimmung. So wie jetzt ihre Mutter Gedichte schreiben. Schreib Gedichte. Wer weiß, wer eines Tages sie vorlesen wird. Vielleicht deine Tochter, dein Sohn, dein Enkel, dein Urenkel, irgendjemand wird es tun. Schreib Gedichte, schreib Zeugnisse, schreib deine Gedanken, die du mit Gott machst, auf. Ich denke, es ist ganz arg wichtig, schreib sie auf. Halt es fest und die Taten Gottes sollten wir proklamieren. Die Taten der Menschen, die Fehler der Menschen, die Sünden der Menschen sollen wir verheimlichen. Aber das, was Gott gemacht hat. Und wir sind zur Ehre Gottes. Mir ist so groß heute Morgen geworden, heute Abend oder heute Nachmittag. Ist so groß geworden. Wir sind zur Verherrlichung Gottes. Wer soll Gott verherrlichen, wenn nicht seine Kinder? Wer soll Gott preisen, wenn nicht sein Volk und seine Gemeinde? Wir sind zur Verherrlichung Gottes. Fang an, Gott zu verherrlichen und Gott wird dich verherrlichen. Halleluja, und Gott wird dich verherrlichen. Wir sind weiter im Gebet und bleiben auch weiter im Gebet. Halleluja. Vielleicht ist jemand da, der von Gott berührt ist, von Gott berührt wird jetzt. Und du sagst, mein Gott, ich will dir danken, ich will dich ehren mit meinem Leben. Ich will dir dienen, aber ich bin so schwach, ich bin so unfähig, ich bin so unentschlossen. Und dir fehlt diese Entscheidung, diese Entscheidungskraft. Du wankelst, ja, ich will, aber Es ist etwas, das dich zurückhält. Und ich möchte für dich beten, wenn es irgendetwas da ist, das dich zurückhält, dass du Gott nicht dienen kannst, dass du Gott dienen mögest. Von dir aus kannst nicht, das muss dir gegeben werden von oben. Du willst Gott dienen, aber da ist eine Macht, die dich zurückhält. Als Jesus die Jünger rief, kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie verließen die Netze umgehend, sofort. Es hat nichts zurückgehalten. Aber bei dir hält vielleicht dein Vater, deine Mutter. Vielleicht hält dir irgendetwas dich zurück. Und du kannst nicht Gott dienen. Wir gehen ins Gebet und ich frage das. Bist du vielleicht, der gehindert wird, Gott zu dienen, Gott zu preisen? Lass uns nochmals aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und wenn du dich lösen willst, löse dich jetzt im Namen Jesu und reiß dich los und sag, ich will, Gott steh mir bei, ich will dir dienen, ich will dich preisen, ich will zu deinem Lob sein. Ich will nicht zum Lob von Pastor Matutis sein, ich will nicht zum Lob von einer Gemeinde oder Kirche oder Organisation sein, ich will zum Lob Gottes sein. Ich will auch nicht zum Lob der Deutschen oder der Amerikaner sein, ich will zum Lob Gottes sein. Du willst zum Lob Gottes da sein. Wenn du das willst, es soll alles zur Verherrlichung Gottes dienen. Sogar der Tod von Lazarus sollte zur Verherrlichung Gottes dienen. Mein ganzes Leben, meine Situation soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Wenn das der Wunsch ist, ich will zur Verherrlichung Gottes da sein, komm für ein paar Augenblicke nach vorne. Wir wollen beten. Aber nur die, die nach vorne kommen, spüren, dass sie nach vorne kommen sollen. Wir wollen einfach Gott suchen und sagen, Herr, ich will dir begegnen. Ich will dich suchen. Herr, ich will dich erleben. Red mit dem Herrn. Jetzt mach einen Treffpunkt mit dem Herrn. Begegne ihm jetzt an dem Platz, wo du stehst oder wo du auch jetzt bist hier vorne. Gott will dir jetzt begegnen. Halleluja. Gott will dir jetzt begegnen. Zur Verherrlichung Gottes. Oh Gott, die Situation, in der meine Schwester steht und vielleicht, wo du auch stehst, jede Situation ist zur Verherrlichung Gottes. Das zeigt mir der Herr so groß. Jede Situation in unserem Leben ist zur Verherrlichung Gottes und sonst gar nichts. Auch deine Niederlagen sind zur Verherrlichung Gottes. Auch dein Mangel ist zur Verherrlichung Gottes. Auch unsere Kämpfe sind zur Verherrlichung Gottes. Oh, Glory, Glory, Glory. Alles ist zur Verherrlichung Gottes. Auch die Durststrecken sind zur Verherrlichung Gottes. Die Wüstenstrecken. Gerade in der Wüste erlebst du so viel mit Gott. Oh, sie sind zur Verherrlichung Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Auch die Angriffe, die wir erleben, sind zur Verherrlichung Gottes. Oh, mein Herr und mein Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du einen Sieg gibst auf der ganzen Linie. Und dass du zeigst, Herr, dass, wie du arbeitest und deine Technik und deine Tricks, oh Gott, durch Niedrigkeit machst du die Kleinen groß. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Du zerbrichst und du heilst und du verbindest und du machst was Nützliches draus zu deiner Ehre. Danke, Jesus, dass du uns deine Taktik zeigst, wie du in dieser Welt wirkst. Halleluja, wir sind deine Kinder und wir bleiben deine Kinder. Wir sind Erwählte, wir haben alle eine Bestimmung. Jeder Einzelne hat eine Bestimmung in seinem Leben. Halleluja, da ist kein Mensch ohne Bestimmung. Da ist kein Mensch ohne Erwählung. Da ist kein Mensch ohne einen Ruf Gottes. Oh Herr, du hast alle gerufen. Am Sonntag ist mir so groß geworden, das Wort Gottes. Kommt her, ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch erquicken. Herr, du rufst die Deinen und du erquickst die Deinen. Halleluja, wir sind bestimmt für die Erquickung, nicht für die Bedrückung. Der Gottesdienst ist da für die Erquickung. Der Gottesdienst ist da, um gesegnet zu werden. Der Gottesdienst ist da, um gestärkt zu werden. Der Gottesdienst ist da, um Gott zu loben und zu preisen. Herr, und ich danke dir, was du an unserer Schwester getan hast. Und du wirst noch mehr tun. Jetzt wirst du Türen aufschließen, die jetzt im Augenblick verschlossen sind. Halleluja, und jetzt geht's aufwärts. Halleluja, Halleluja, und es geht vorwärts in ihrem Leben. Oh, danke, Herr, sie ist für was Größeres bestimmt, als nur eine Eins zu schreiben. Halleluja, du bist für was Größeres berufen, Schwester. Halte deine Berufung fest und lass dich von nichts unterkriegen. Der Feind möchte zermürben, aber Gott, Halleluja, Gott macht aus dir zu einem Zementblock, zu einem Zementklotz, zu einem Klotz der Herrlichkeit Gottes, so ein Klumpen Gold. Das macht der Herr. Halleluja, Gott macht mit deinem Leben noch Geschichte. Sei getrost und sei unverzagt. Gott wird Geschichte schreiben mit deinem Leben. In kleinen Sachen, wir übersehen manchmal nicht das Ende. Wir sehen nur, was als nächstes kommt. Und du weißt nicht immer, was als nächstes kommt. Aber der Herr hat dein Leben in seiner Hand. Halleluja. Vater, ich danke dir, was du an ihm getan hast. Halleluja. Wie war die Diagnose?
Super.
Super. Gut. Lob und Dank. Herr, und ich danke dir, was du getan hast, dass du besser und besser und besser wirst. Herr Jesus, und wir beten jetzt nicht nur für ihn, sondern wir beten auch jetzt für seine Mutter. Halleluja. Wir beten für seine Mutter. Still sein. Ich bete jetzt. Halleluja. Nein, du betest viel zu viel und schnatterst viel zu viel dazwischen. Es ist wichtig. Jetzt lasst uns, wir möchten für ihn beten und ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir jetzt für den Rainer beten. Glaube ich, Rainer, gell? Dass wir beten, was seine Krankheit und vieles andere, was er erlebt hat, hängt mit dem im Dritten Reich, was im Dritten Reich alles passiert ist mit der Mutter und was sie dort erlebt hat. So, und wir möchten diese Dinge des Dritten Reiches in die Hände Gottes abgeben. Und wir schneiden die ganzen Wurzeln des Nazitums ab und wir preisen Gott und wir geben Gott die Ehre über seine Familie, Herr. Halleluja, Halleluja, wir geben Gott die Ehre über seine Familie. Und das, was du bei ihm jetzt tun konntest, kannst du jetzt an der ganzen Familie tun. Neue Dinge geschehen, dort zu Hause, Vater. Und die Mutter opfert sich so aus wie Mann und ihr Sohn, Herr, und jetzt soll noch viel mehr an dieser Mutter jetzt gewirkt werden. Der Segen Gottes kommt über die Mutter. Die Mutter braucht die Gnade Gottes. Hushakarabasinde, wir kommen dort nicht hin. Wir können es nicht erreichen und bewirken. Aber Paramakantis, aber du kannst es tun. Seine Mutter hat eine gute Seele. Ich habe mit ihr schon ein paar Mal telefoniert. Hat eine gute Seele. Und Gott möge es diese Seele berühren. Halleluja, diese Seele. Das, was die Mutter dir weitergegeben hat, das soll Gott jetzt berühren. Die Seele der Mutter. Halleluja, die Seele der Mutter. Berühre die Seele der Mutter. Oh, in der unsichtbaren Welt befehle ich dem Engel Gottes, dass er sich um die Seele der Mutter kümmert. Halleluja, die Seele der Mutter. Shika daramasandara paschite. Oh, Glory, danke dir. Danke dir, danke dir. Oh Gott, auch da bist du der Löser. Halleluja, auch da bist du der Befreier. Preis Gott, was brauchst du vom Heiland? Halleluja. Und das kommt jetzt über deinem Leben. Noah fand Gnade bei Gott. Und du findest jetzt auch Gnade bei Gott, dem Allmächtigen, dem Lebendigen, dem Heiligen. Gnade bei Gott. Und weißt du, wenn wir Gnade bei Gott finden, haben wir alles gefunden, was wir brauchen. Gnade bei Gott. Halleluja, Halleluja. Gnade bei Gott. Herr, und wir möchten unsere Bestimmung erreichen und unsere Bestimmung ausfüllen. Herr, du hast uns das Gefäß gegeben und du gibst auch die Füllung dazu. Halleluja, Halleluja. Oh, Glory, mein Herr. Und du hast auch meinem Bruder den Wunsch, den Traum, die Vision gegeben. Und du schenkst auch die Gnade jetzt dazu. Halleluja, den Inhalt deiner Herrlichkeit. Oh, Herr, ich preise, dass ich dich lösen kann und zu deinem Lob und zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung da sein kann. Wir sind zur Verherrlichung Gottes da. Oh Gott, sein Haus, seine Familie ist für die Verherrlichung Gottes. Und du siehst es jetzt nicht ab, das Ende ist unabsehbar. Halleluja. Herrlichkeit, Größe, Macht und Herrlichkeit Gottes ist unabsehbar. Es ist mächtig. Mächtig, mächtig, mächtig. Mächtig ist, was der Herr tut. Mächtig ist, was der Herr wirkt. Auch in deinem Leben mächtig ist, was Gott bereitet für jeden, der ihn liebt, der ihm vertraut. Halleluja, Halleluja. Gott ist der große Gott. Halleluja, Halleluja. Wir waren auch in Frankfurt so überrascht, wie viele Seelen zum Glauben, zum Herrn gekommen sind in der Zeit, diesen letzten 2 Jahren, wo wir dort waren. Und wir sind immer noch dort und wir bleiben auch noch dort. Und das ist gar nicht so, sondern im Gegenteil. Wir haben nur unseren Dienst verlagert. Wir danken Gott und preisen Gott für alles, was geschehen ist. Und für alles, was geschehen wird. Halleluja, wir haben eine Bestimmung. Wir haben, jeder Einzelne von uns hat eine Bestimmung von Gott. Halleluja, Halleluja, jeder Einzelne. So wie das Gras verwelkt, so ist das der Lauf des Menschenlebens. Und es kommt im Frühjahr wieder neu. Halleluja, und es kommt im Frühjahr wieder alles neu. Herr, und so ist es. Das Gras kann abgesägt und abgemäht werden. Es kommt wieder, weil es von dir ist. Und alles, was von dir ist, Herr, das kommt wieder. Halleluja, der Segen, der von dir ist, kommt wieder. So ist die Bestimmung Gottes. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Im Frühjahr, im Frühling, nach dem ersten Regen, nach dem ersten Gewitter. Es kommt wieder, Herr. Dein Segen, deine Herrlichkeit kommt wieder. Ora mantara kasinto. Kommt her, ihr Menschenkinder, hast du gesagt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir sind unterwegs. Richtung Ziel, Richtung Heimat. Oh, unser Ziel, das ist der Himmel. Wir sind für den Himmel bestimmt. Nicht für den Tod, nicht für die Hölle, nicht für den Abgrund. Wir sind für den Aufstieg bestimmt. Halleluja, Halleluja. Wir sind nicht für die Krankheit bestimmt, sondern für die Gesundheit. Wir sind nicht für den Mangel bestimmt, sondern für das Wohlbefinden und den Reichtum Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir sind für die Herrlichkeit bestimmt. Halleluja. Nicht für die Dunkelheit und Finsternis, sondern für die Herrlichkeit. Vater, ich preise dich. Vater, ich bete dich an. Oh, Glory, Glory. Wir sind für den Sieg bestimmt und nicht für die Niederlage. Für den Sieg. Danke, Jesus. Praise God. Halleluja, Halleluja. Lass uns an unseren Plätzen gehen. Es sei denn, du bist krank und hast Schmerzen und möchtest diese Schmerzen loswerden, dann darfst du hier bleiben. Auch habe ich über dich nicht gebetet. Dann bete ich jetzt über dich und sei gesegnet im Namen Jesu. Amen. Praise God. Du hast Schmerzen. Vater, ich danke dir, dass ich diese Schmerzen jetzt in deine Hände legen darf. Und Herr, ich bitte, nimm diese Schmerzen von meiner Schwester weg. In Jesu Namen. Halleluja. Schwester, sprich mir nach. Sag, Jesus, ich gebe die Schmerzen dir ab. Und ich nehme sie nicht mit nach Hause. Und ich befehle sie dir. Denn du hast sie auf Kreuz hinaufgetragen. Und du hast bezahlt für meine Schmerzen. Und ich nehme sie nicht an. Amen. Amen. Praise God. Noch jemand, der Schmerzen hat? Wo hast du Schmerzen? Was? Was hast du denn gemacht? Bänderriss. Vater, ich danke dir, dass du diesen Bänderriss jetzt heilst und dass sein rechtes Knie in Ordnung kommt. Amen. Bewege es, teste. Gestreckt? Streck mal nochmal besser. Ah, na, das ist das Rechte. Gut. Preis Gott, Gott segne dich. Gott segne dich. Tatsächlich. Kannst du es, siehst du einen Unterschied? Okay. Gott, gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Preis Gott. Ich denke, es ist ganz arg wichtig, Gott die Ehre zu geben. Wenn Gott jemanden berührt hat, dann sag Danke. Sag du auch Dankeschön, Jesus. Ja, ja. Ja. Lieber Heiland, nun nimmst du jetzt diesen ganzen Verdauungstrakt in deine Hände. Und dass sie essen und sich schmecken lassen kann. Und Herr, gib mir einen guten Appetit. Sprich mir nach. Sag, lieber Jesus, gib mir einen guten Appetit. Und dass mein Verdauungstrakt alles gut verarbeitet. Und dass meine inneren Organe gut funktionieren. Und nimm alle Verletzungen von mir weg. In Jesu Namen. Und jetzt sagst, danke Jesus. Ich bin gesund. In Jesus. Und der Heilige Geist strömt jetzt durch meinen Körper. Und ich habe Gesundheit in mir. Amen. Du hast was empfangen. Noch jemand, der Gesundheit braucht und Schmerzen hat, Probleme hat? Jemand, der eine Not hat und du sagst, ich bin so im Tal und ich komme nicht durch. Jemand, der im Tal steht. Und sie ist kein Stern. Vielleicht geht es dir so wie dem lieben Apostel Paulus. Wir sahen 14 Tage keine Sonne. Vielleicht siehst du auch keine Sonne mehr. Ja, komm her. Oder nein, mach mal so, ich komme zu dir. Du bist älter wie ich. Lieber Herr Jesus. Und du weißt, was die Schwester jetzt gerade braucht. Sie braucht Hilfe in ihrem Alter. Und dein Wort sagt, es kommen die Tage, die einem nicht gefallen. Und jetzt steckt sie in solchen Tagen drin. Und das ist auch von dir bestimmt. Wenn man ein bestimmtes Alter hat, es kommt die Zeit, 70 oder 80, und dann war es Mühe und Arbeit. Vater, und ich danke dir, dass ich diese Tage jetzt in deine Hände legen kann. Und es soll gut werden, dass sie mit Frieden dir entgegengehen kann. In Frieden leben kann. In Frieden ihr Leben gestalten kann. Und das ohne Schmerzen. Wenn sie Schmerzen hat und Beschwerden hat, dann ist sie unglücklich. Vater, du möchtest, dass deine Kinder glücklich sind. Wir sind zum Glück bestimmt, nicht zum Unglück. Und Gott hat nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Heiliger Geist, geh du aus zu den Menschen und zieh die Menschen, die hierher gehören, hierher. In Jesu Namen. Heiliger Gott, allmächtiger Gott, du weißt und du kennst die Verlorenen, du kennst die Elenden, du kennst die Mühseligen, du kennst die Beladenen. Erquicke du ihre Seelen, Herr Jesus, und bring sie in dein Haus, in die Gemeinschaft der Heiligen. Und lass dein Wort laufen. Salbe dein Wort, segne dein Wort, Herr. Segne die Atmosphäre des Gottesdienstes und lass deine Herrlichkeit aufgehen über alle, die dich fürchten. Halleluja. Und segne die, die zu Hause sind und heute nicht hier waren. Auch die möchtest du besonders berühren. Und wir sagen zusammen Amen. Amen.